ARD.
Meines Erachtens ist das nichts, was wir ausschließlich an andere delegieren können und sagen, macht ihr was, damit ich mehr vertrauen kann, sondern Vertrauen entwickelt sich, wenn ich bereit bin, ein Risiko einzugehen. Und ich denke, wir sollten uns alle ein bisschen mutiger auch in Bezug auf andere Menschen zeigen und ein bisschen zukunftsoffener zeigen.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener. Die vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Globale Krisen, die sich überlagern, digitale Informationsfluten, gesellschaftliche Spannungen und ein öffentlicher Diskurs, der oft polarisiert statt verbindet. Viele Menschen spüren, dass sich etwas Grundsätzliches verändert hat. Vertrauen, früher ein stilles Fundament unseres Zusammenlebens, ist brüchiger geworden. Gleichzeitig rückt ein Begriff in den Mittelpunkt, der selten bewusst genannt wird, aber ständig erfahren wird. Vulnerabilität, unsere menschliche Verletzlichkeit. Doch was heißt das konkret? Wann entsteht Vertrauen und warum braucht es immer auch die Bereitschaft, verletzlich zu sein? Welche Rolle spielt das in Schulen, Familien und Institutionen? Und was bedeutet das für eine Gesellschaft im permanenten Wandel? Wollen wir versuchen, heute Antworten drauf zu finden mit der Erziehungswissenschaftlerin Professorin Dr. Inka Bormann von der Freien Universität Berlin. Sie forscht seit vielen Jahren zu Vertrauen und Vulnerabilität. Frau Bormann, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Bormann, ich habe Vertrauen gerade als Fundament unseres Zusammenlebens als Gesellschaft beschrieben. Würden Sie das unterstreichen?
Absolut. Vertrauen ist deswegen wichtig, weil es uns in die Lage versetzt, auch mit Menschen zu kooperieren, die wir gar nicht gut kennen. Also das heißt, wir versetzen uns in die Lage, weiterzukommen, etwas anderes zu tun, als wenn wir nur uns auf uns selber verlassen.
Vertrauen klingt selbstverständlich, ist es aber wissenschaftlich betrachtet eigentlich gar nicht. Was passiert denn da genau?
Unter Vertrauen verstehen wir aus wissenschaftlicher Perspektive zunächst einmal ganz allgemein gesprochen die Bereitschaft, sich verletzlich zu machen. Und ich mache mich verletzlich, wenn ich vertraue, weil ich ja nicht ganz genau weiß, wie mein Gegenüber, dem ich Vertrauen schenke, auf meine positive Erwartung, dass ich nicht verletzt werde, reagieren wird. Denn jeder Mensch hat ja die Freiheit, sich auch anders als erwartet zu verhandeln, eigene Interessen zu verfolgen und damit möglicherweise auch meinen Erwartungen nicht zu entsprechen. Gleichzeitig ist es ja aber gar nicht so ein bewusster Prozess. Das bedeutet, dass wenn ich vertraue, bin ich eher bereit, mich zu öffnen, Unfertiges von mir zu geben. Ich bin bereit, mir andere Perspektiven anzuhören. Und das bedeutet, dass ich mich mehr mit anderen Menschen vernetzen kann. Gleichzeitig ist dafür aber auch eine gewisse Bereitschaft erforderlich, die ich schon in früher Kindheit erwerbe. Also wenn ich die Erfahrung mache, dass Bedürfnisse erkannt werden und verlässlich befriedigt werden, dann bedeutet das, dass ich aufgrund dieser positiven Erfahrung in früher Kindheit eher bereit bin, grundsätzlich anderen Menschen zu vertrauen. Das heißt aber nicht, dass ich eine einmal gewonnene Vertrauensbereitschaft mein ganzes Leben lang in gleicher Stabilität habe, sondern Vertrauen variiert je nach Situation. Es geht also darum, was auf dem Spiel steht. Und Vertrauen variiert eben auch mit meiner Erfahrung, die ich in bestimmten Lebenskontexten mache.
Was wird denn gesellschaftlich möglich, wenn Vertrauen vorhanden ist, beziehungsweise was geht verloren, wenn es fehlt?
Ja, wenn Vertrauen vorhanden ist und das als gesellschaftliches Fundament betrachtet werden soll, dann müssen wir schon sagen, dass Vertrauen einmal in Gruppen, die mir nahe sind, die Personen umfasst, die ähnliche Merkmale haben wie ich. Das ist das sogenannte In-Group-Vertrauen, also das Vertrauen, das ich in Menschen habe, die mir in irgendeiner Form ähnlich scheinen. Und das hat aber zur Folge, dass auch Schließungstendenzen stattfinden können. Während das sogenannte Out-Group-Trust, also das Vertrauen, das ich in auch unbekannte andere habe, kann in höherem Maße dazu beiträgt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt stattfindet. Das heißt, wenn ein solches Vertrauen in andere fremde Menschen, Menschen, die mir nicht bekannt sind, die eine andere Expertise haben, die vielleicht eine andere Religion haben, eine andere Nationalität angehören, Wenn dieses Vertrauen in fremde Menschen vorhanden ist, dann bringt das eine Gesellschaft zum Zusammenhalten, beziehungsweise das ist ein Ausdruck von gesellschaftlichem Zusammenhalt.
Weil es dann einfach auch bestimmte Instanzen gibt, denen man vertraut, zum Beispiel irgendwelchen Experten, Expertinnen.
Genau.
Wenn wir so an die letzten paar Jahre denken und vielleicht auch noch an die Pandemiezeit denken, da waren ja durchaus einige Expertinnen, Experten sehr wahrnehmbar in der Öffentlichkeit. Ja. Was aber durchaus passiert ist, dass ja da ein gewisses Vertrauen verloren gegangen ist oder ein Vertrauen in die Expertise dieser Experten. Und das erleben wir in letzter Zeit ja eher öfter. Wir leben ja in einer Zeit dauerhafter Umbrüche, politische Konflikte, technologische Neuheiten, Informationsüberflutungen. Spielt das alles eine Rolle, dass da sowas vielleicht wie ein Vertrauensverlust passiert ist?
Wenn Sie jetzt darauf abzielen, welchen Informationsquellen vertraut wird und die Corona-Pandemie ansprechen, dann haben wir ja gesehen, dass es einige Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft gab, die teilweise sehr stark von Teilen der Bevölkerung angefeindet wurden. Es gibt eine sehr etablierte Forschung zum Wissenschaftsvertrauen, zum Vertrauen gegenüber Forschung, und die Befunde, die dort produziert werden, besagen, dass vor allem Wissenschaft dann vertraut wird, wenn auch deutlich wird, wie die Forschung vonstatten geht, wie die Erkenntnisse produziert werden, woher das Geld für die Forschung kommt und wie Ergebnisse auch genutzt werden. Das heißt, wenn eine maximale Transparenz, soweit das eben auch öffentlich gut kommunizierbar ist, hergestellt wird. Was wir aber meines Erachtens beobachtet haben in der Pandemie und auch in den öffentlichen Anfeindungen gegenüber wissenschaftlicher Expertise und den Personen, die sie vorgetragen haben, ist, dass Menschen sich sehr stark und vehement geäußert haben, obwohl sie möglicherweise von den wissenschaftlichen Abläufen der Erkenntnisproduktion gar nicht so sehr viel wissen. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln, denn Teile dieser sehr polarisierend auftretenden Menschen sind ja auch nicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also wenn ich mich daran erinnere, dass zum Beispiel sehr stark kritisiert wurde oder Ergebnisse angezweifelt wurden, die noch nicht endgültig veröffentlicht worden sind, weil sie noch im Begutachtungsprozess sich befunden haben, aber um eben öffentliche Transparenz über vorläufige Befunde herzustellen, schon kommuniziert worden sind, dann dagegen Kritik geäußert wird, dann muss man einfach sagen, ja, das ist aber ein grundlegender wissenschaftlicher Mechanismus der Qualitätssicherung. Und das ist eben nicht der breiten Bevölkerung bekannt, dass das so funktioniert. Ja. Daraus abzuleiten, aber dass angeblich nicht qualitätsgeprüfter wissenschaftlicher Expertise blind vertraut würde und daraus politische Maßnahmen abgeleitet worden wären, das ist ja auch nicht der Fall. Mhm. Ja, also es wurde ja sorgfältig abgewogen und verschiedene Quellen einbezogen.
Wir wollen gar nicht die inhaltlichen Sachen da nochmal durchgehen, sondern mir geht es tatsächlich so ein bisschen um diese Dynamik, dass da anscheinend ein gewisser Vertrauensverlust passiert ist in solche Institutionen, in dem andere Menschen lauter waren und das Vertrauen auf sich gezogen haben. Ist das so eine Dynamik, die da passiert ist?
Wenn man das so betrachtet, dann kann man das erklären mit so Resonanzräumen, die in Teilen der Bevölkerung entstanden sind, oder auch In-Groups, die sich gegenseitig mit ihrer Perspektive auf die Lage unterstützt haben, es immer weitergetrieben haben. Ja, das kann man so betrachten.
Aber das ist ja wahrscheinlich nicht auf komplett unfruchtbarem Boden gelandet. Also irgendwas muss ja vorher passiert sein, dass das möglich ist. Und wenn ich dann jetzt wieder an die Krisen an sich denke, in der Krisenzeit, in der wir leben, dass einfach viele Sachen gleichzeitig passieren und die Menschen sich verunsichert fühlen. Da sind wir dann vielleicht auch wieder bei der Verletzlichkeit. Würden Sie denn sagen, dass wir derzeit in einer Zeit der Vertrauenskrise leben?
Ganz so weit würde ich persönlich nicht gehen, obwohl das immer wieder geäußert wird und auch auf Umfrageergebnisse zurückgeführt wird, die zeigen, dass etliche Institutionen mit schwindendem Vertrauen zurechtkommen müssen. Wenn man da genauer reinschaut, dann sieht man aber, dass das vor allem solche Institutionen sind, mit denen wir wenig im Alltag direkten Kontakt haben. Oder positiv formuliert, die Berufsgruppen und Institutionen, die Menschen als helfend wahrnehmen und mit denen sie selber direkte Erfahrungen machen können, die haben ein hohes Vertrauen. Dazu zählen zum Beispiel Ärzte oder Personen aus dem Gesundheitssystem oder auch Feuerwehrmenschen. Ja, das sind Studien, die weltweit immer wieder zeigen, dass Feuerwehrmenschen besonders hohes Vertrauen genießen. Und RepräsentantInnen von Institutionen wie politischen Parteien oder auch Medien, da ist das Bild sehr differenziert. Zum Beispiel ist es so, dass im Hinblick auf die Institutionen Medien, die öffentlich-rechtlichen Institutionen ein hohes Vertrauen genießen, aber Social Media ein eher geringeres Vertrauen. Das zeigen repräsentative Bevölkerungsumfragen. Und was Parteien und PolitikerInnen betrifft, die stehen eher am Ende der Vertrauensrangfolge und sie genießen oftmals ein geringeres Vertrauen, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass wir immer öfter beobachten, dass große Taten und Maßnahmen angekündigt werden, die dann aber nicht umgesetzt werden oder auch nicht zu den erwünschten Erfolgen führen. Und das ist eben ein zentrales Moment, weswegen in der Forschung immer wieder gesagt wird, wenn Institutionen vertraut werden soll, dann müssen einerseits die Institutionen Ziele verfolgen, die für legitim gehalten werden, die geteilt werden. Und andererseits sollen sie das auf Wegen tun, die ebenfalls für angemessen gehalten werden. Das heißt also, dass wenn Institutionen das Vertrauen entzogen wird, dann stimmt offenbar etwas nicht mit ihrer Performance in der öffentlichen Wahrnehmung.
Wir leben in Zeiten großer Umbrüche, globale Krisen, Klimawandel, die Blackbox KI, Desinformation. Viele Menschen fühlen sich verunsichert. Vertrauen wird damit zu einer kostbaren, aber auch fragilen Ressource. Welche Bedeutung hat Vertrauen für unsere Gesellschaft? Wie entsteht Vertrauen eigentlich und was bedeutet das für unser Zusammenleben? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Zu Gast ist die Erziehungswissenschaftlerin Professorin Dr. Inka Bormann von der Freien Universität Berlin. Frau Bormann, Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bildungsbereich. Sie sagen, pädagogische Kontexte sind besonders verletzliche Kontexte. Warum ist das so?
Ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Personen, die im Bildungssystem agieren. Also wenn wir zunächst einmal auf den Schulbereich schauen, in dem ich einen Teil meiner Forschung ansiedle, dann haben wir es natürlich mit den Schülerinnen und Schülern zu tun, mit den Lehrkräften, die in Klassen mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben. Da zeigt die Forschung, dass ein vertrauensvolles Klassenklima einerseits den Schülerinnen und Schülern hilft, gut zu lernen, motiviert am Unterrichtsgeschehen mitzuwirken. Und andererseits zeigt aber auch die Forschung, dass ein vertrauensvolles Klassenklima Lehrerinnen hilft und Lehrern hilft, gesund zu bleiben. Das ist gewissermaßen ein Puffer gegen Belastungserleben, auch bis hin zu Burnout.
Wie wichtig ist denn da auch das Vertrauen der Kinder in ihr Umfeld in der Schule?
Das ist schon sehr wichtig und dafür können Lehrkräfte auch einiges tun. Ja? Also etwa dadurch, dass sie Vertrauen schaffen, die Lehrkräfte, dass ihr Handeln verlässlich ist. Also dass sie zum Beispiel sagen, ich bewerte deine Mitarbeit nach diesen und jenen Kriterien und dann bleibt es auch bei diesen und jenen Kriterien und die werden nicht im Laufe des Schuljahres geändert. Oder dass direkt auf Verstöße gegen gemeinsam aufgestellte Klassenregeln zum Beispiel in einer vorher verabredeten Form auch reagiert wird. Also dass das nicht toleriert wird, wenn einzelne Kinder dort zum Beispiel abweichen. Also dass eine Verlässlichkeit erfahren wird in dem schulischen Umfeld, im Umfeld der eigenen Klasse, ist für Kinder auch sehr wichtig.
Also da auch wieder, was ich sage, das mache ich auch.
Ja.
Einfach die Konsequenz im Endeffekt, die dann vielleicht die Basis für ein Vertrauen herstellt.
Und die Freiheit von Willkür, ne? Dass auch Kinder gleich behandelt werden und dass eben auch deutlich wird, dass Lehrkräfte nicht einzelne Kinder bevorzugen, sympathischer finden und entsprechend beurteilen.
Zu Ihrer aktuellen Forschung. Sie forschen, wie sich das Vertrauen von Eltern in Schule und Lehrkräfte in dieser Phase des Übergangs zur weitergehenden Schule entwickelt. Was macht denn da eigentlich aus, wem ich da dann vertraue? Liegt es dann doch, diese Schule hat einen guten Ruf oder diese Schule verspricht mir das und das? Oder ist es doch eher die Interaktion mit den Menschen, die da eben vor Ort sind, die ja aber in diesem Fall einer Besichtigung auch nur oberflächlich sein können?
Ja, das sind alles Komponenten, die Sie ansprechen, die wichtig sind. Also Eltern hören natürlich im eigenen Umfeld von anderen Eltern, die ältere Kinder haben, welche Schule mit besonders tollen Lehrkräften ausgestattet ist, ihres Erachtens, und wollen dann ihre Kinder dahin geben. Oder sie wissen von Schulbesuchen, dass es ein ganz besonders tolles Profil gibt, etwa in musisch-ästhetischer Hinsicht oder in den Naturwissenschaften oder etwas, was sie selber favorisieren und deswegen auch ihr Kind unbedingt auf eine Schule geben wollen. Und wenn sie dann bei dem Tag der offenen Tür sind, das haben uns Eltern während unserer Studie auch immer wieder berichtet, dann achten sie schon auf etwas, was man gar nicht so gut mit Zahlen erfassen kann und auch gar nicht gut begründen kann, nämlich wie ist denn die Stimmung in der Schule, wie ist die Atmosphäre, wie antworten auch andere Schülerinnen und Schüler, die schon auf der Schule sind und ja oftmals an diesen Tagen der offenen Tür eingebunden werden. Wie reagieren die auf Fragen? Fühlen die sich wohl? Was vermitteln die für ein Bild von der Schule? Und natürlich sind auch Lehrkräfte und Schulleitungen, die dann ansprechbar sind bei solchen Tagen der offenen Tür, besonders im Fokus von Eltern, weil sie aus erster Hand erfahren, wie Unterricht gestaltet wird, welche Werte an der Schule gelebt werden, welche Ziele verfolgt werden für die Schulgemeinschaft.
Man merkt schon, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt eigentlich auch für das Vertrauen ist, wenn Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass man sich eben mit anderen Eltern unterhält. Das klingt jetzt auch ein bisschen so, als wäre es jetzt nicht ganz fair, sage ich jetzt mal provokativ, vielleicht für Menschen, die nicht so gut verknüpft und vernetzt sind. Lässt sich denn ein Vertrauen fördern, was eben nicht darauf beruht, dass ich ganz viele Menschen kenne?
Ja, das ließe sich möglicherweise dadurch fördern, was uns auch viele Eltern geschildert haben, was sie sich wünschen, nämlich dass noch in der Grundschule stärker über das Angebot der weiterführenden Schule informiert wird. Das würde also bedeuten, natürlich eine zusätzliche Aufgabe, da müssen wir nicht drüber streiten, dass Lehrkräfte jetzt schon sehr belastet sind. Aber etliche Eltern wünschen sich, dass die Grundschulen stärker auf den Übergang an die weiterführende Schule vorbereiten.
Also im Endeffekt Kommunikation und Transparenz.
Ja.
Das ist eigentlich der Schlüssel, ja, auch was Sie zu anderen Institutionen gesagt haben oder zu politischen Personen im öffentlichen Leben oder zur wissenschaftlichen Kommunikation. Das ist eigentlich schon immer das, was zugrunde liegt.
Ganz genau. Kommunikation, das heißt also, dass ich in verständlicher Weise die Informationen, die wichtig sind, vermittle, und Transparenz, dass auch gesagt wird, wo denn die Grenzen liegen. Und zu der Studie möchte ich noch ganz kurz sagen, nicht, dass das in falsches Fahrwasser gerät. Mhm. Wir führen eine qualitative Studie durch und wir befragen 40 Eltern. Das Besondere an unserer Studie ist, dass wir die Eltern mehrfach befragen und über einen Zeitraum von fast anderthalb Jahren die Entwicklung ihres Vertrauens beobachten. Und das ist natürlich eine ganz kleine Stichprobe, die wir da zielen. Wir können da keine Verallgemeinerungen draus ableiten. Aber wichtige Impulse für größer angelegte Studien rausgewinnen.
Das ist jetzt der Blick auf die Eltern in dieser Situation und teilweise auch auf die Kinder. Sie haben jetzt aber auch schon angesprochen, dass die Lehrkräfte ja durchaus auch in einem Spannungsverhältnis sind, weil die ja auch, wie wir alle wissen, sehr viel zu tun haben und teilweise auch unterbesetzt einfach sind. Sie stehen selbst unter Beobachtungs- und Erwartungsdruck, die Lehrkräfte. Welche Form von Vertrauen brauchen denn diese Lehrkräfte, um gut arbeiten zu können?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass Lehrkräften, die ja alle akademisch ausgebildet sind, vertraut wird, dass sie das tun, wofür sie ausgebildet wurden. Nur weil wir alle irgendwann mal zur Schule gegangen sind, heißt es nicht, dass wir Schulexpertinnen und Experten sind, die jeden Tag vor einer Klasse stehen und Unterricht machen, auch unter widrigsten Bedingungen. Lehrkräfte haben einen anspruchsvollen Beruf und der verdient es, gewürdigt zu werden.
Hat das da auch ein bisschen was mit Respekt zu tun?
Ich denke schon.
Also Respekt auch vor der Ausbildung und eben vor der qualitativen Expertise. Dann wären wir wieder bei dem Punkt.
Genau, ja. Also Lehrkräfte werden ja forschungsbasiert ausgebildet. Es gibt unendlich viele Studien über die Professionalität von Lehrkräften in verschiedenen Unterrichtsfächern. Das wird auch den Lehramtsstudierenden ja bekannt gemacht und sie werden trainiert darin, solche Studien zu interpretieren, zu verstehen und möglichst auch ihr professionelles Handeln an solchen Befunden auszurichten. Und das ist eben etwas, was Lehrkräfte von der breiten Allgemeinheit unterscheidet. Sie haben ein ganz spezifisches Wissen, sie haben eine sehr lange Ausbildung, sie werden eng betreut und gleichzeitig haben wir aber auch, und das müssen wir, denke ich, auch anerkennen, im Moment die Situation, dass es einen Lehrkräftemangel gibt und das ist das, was dann auch in der Bevölkerung wahrgenommen wird, dass Unterricht ausfällt, dass es zu wenig Schulplätze gibt und so weiter und Lehrkräfte das tun, was ihnen möglich ist und es in den Augen vieler Menschen in der Öffentlichkeit aber immer noch nicht ausreicht.
Dabei liegt der Knackpunkt ja eigentlich auf einer anderen Ebene. Das Offensichtliche wäre natürlich mehr Lehrerinnen, mehr Lehrer. Und wir wissen ja auch, dass es viele Quereinsteiger gibt, einfach weil es zu wenig Lehrkräfte gibt. Was macht dann dieses, dass es da eben so fehlt, mit der Vertrauensdynamik an sich? Beziehungsweise, was muss denn jetzt passieren am besten? Außer das Offensichtliche, das können Sie gerne auch nochmal sagen. Aber eigentlich muss doch da mal jemand ansetzen, oder?
Naja, es gibt ja viele Initiativen, etwas zu tun, zum Beispiel den Lehrkräftemangel auch mit Seiten- und Quereinsteigern etwas zu lindern. Und gleichzeitig wird ja auch dafür gesorgt und empfohlen, dass Seiten- und Quereinsteiger eine Weiterbildung erfahren, damit die Seiteneinsteiger und Quereinsteiger in den Unterrichtsberuf, in den Lehrberuf auch pädagogisch qualifiziert werden. Ja, nicht alle kommen ja mit einem Abschluss, der in erziehungswissenschaftlichen oder pädagogischen Fragestellungen angesiedelt ist, sondern sind vielleicht aus einem ingenieurwissenschaftlichen Beruf. Denen fehlt dann natürlich zunächst einmal das Handwerkszeug, vor einer Klasse zu stehen. Und deswegen ist es unerlässlich, und darauf weisen ja auch die Gutachten und Stellungnahmen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, dem Beratergremium der Kultusministerkonferenz hin, dass es unerlässlich ist, dafür eine fundierte, forschungsbasierte Weiterbildung genau dieses Personenkreises zu sorgen.
Nun ist die Überschrift unseres Gesprächs Vertrauen und Vulnerabilität. Ist Vertrauen wissenschaftlich messbar?
Ja, in den großen Einstellungsstudien wird Vertrauen anhand immer wiederkehrender Items, die weltweit verwendet werden, also Fragen, die weltweit verwendet werden, gemessen. Gleichzeitig haben Sie vorhin selber angesprochen, dass Vertrauen ja auch landläufig, alltagssprachlich als ein Gefühl beschrieben wird. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist eben auch, dass Gedanken und Abwägung dabei eine Rolle spielen. Und da sind wir dann, wenn wir solche Umfragen betreiben, auf der Seite, dass wir Menschen Fragen stellen. Zum Beispiel ist eine Frage, die immer wieder in den großen Surveys verwendet wird, die: Was glauben Sie, kann man den allermeisten Menschen vertrauen? Und dann wird das auf einer Skala angegeben. Und das ist tatsächlich eine der Fragen, die immer wieder verwendet wird und anhand derer dann auch zusammen mit anderen Fragestellungen ermittelt wird, wie hoch der Vertrauenshaushalt, nenne ich es jetzt mal, von Bevölkerungsgruppen, ganzen Ländern und so weiter ist.
Und wo stehen wir denn da gerade? Haben Sie das gerade?
Deutschland ist so im oberen Drittel und wie Ihnen vielleicht bekannt ist, sind die skandinavischen Länder ganz top. Das sind sehr vertrauensvolle Menschen, die dort leben und ihre Nachbarschaft und ihr Land als sehr vertrauenswürdig wahrnehmen.
Und was machen die jetzt anders als wir?
Tja, was machen die anders? Also im Hinblick auf das Bildungssystem können wir ja erstaunlicherweise sehen, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern Top-Plätze bei den PISA-Rankings eingenommen werden. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel in den skandinavischen Ländern auch die längere gemeinsame Beschulung, also nicht die sehr frühe Aufteilung in verschiedene Schulzweige. Und diese Länder gelten zudem auch als ausgeprägte Wohlfahrtsstaaten. Das sind alles Aspekte, die eine Rolle spielen und die sich ein bisschen von dem unterscheiden, wie es hierzulande aussieht.
Das klingt ein bisschen nach mehr Gemeinschaftssinn.
Ja.
Wenn Sie an die kommenden Jahre denken, in Bildung, in Politik, in unserem Zusammenleben, was wäre aus Ihrer Sicht die wichtigste Voraussetzung dafür, um Vertrauen nachhaltig zu stärken?
Meines Erachtens ist das nichts, was wir ausschließlich an andere delegieren können und sagen, macht ihr was, damit ich mehr vertrauen kann, sondern Vertrauen entwickelt sich, wenn ich bereit bin, ein Risiko einzugehen. Und ich denke, wir sollten uns alle ein bisschen mutiger auch in Bezug auf andere Menschen zeigen und ein bisschen zukunftsoffener zeigen. Gleichwohl die allgemeine Situation im Moment sehr düster aussieht und viele Menschen auch berechtigte Sorgen haben, ihren Lebensunterhalt weiter zu bestreiten. Oder wenn wir sehen, wie Lieferketten unterbrochen werden und die Preise steigen und so weiter. Oder ob Deutschland in einen Krieg mittelbar oder unmittelbar verwickelt wird. Das sind alles berechtigte Sorgen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, optimistisch zu sein und uns zu fragen, was können wir selber dazu beitragen, dass wir nicht in Anonymität verschwinden, auf unsere Nachbarinnen und Nachbarn achten, Menschen vertrauen, die wissen, was sie tun und sie ihren Job auch machen lassen. Nicht im blinden Vertrauen, aber mit dem Wissen, in der Regel tun die Menschen ihr Bestes.
Also, dass wir alle ein bisschen mehr eigentlich zusammenrücken.
Ja.
Frau Bormann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten die Erziehungswissenschaftlerin Professorin Dr. Inka Bormann von der Freien Universität. Unser Gespräch können Sie in der ARD Sounds App nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.